Wir haben das Gebet ja gerade gesungen. Rede du, mein Vater, heute zu mir. Worte der Wahrheit kommen von dir. Du willst mich beschenken. Hab Dank dafür. Der für heute vorgeschlagene Predigttext steht im Evangelium nach Markus, Kapitel 4. Und da heißt es zu Beginn des Kapitels: Wieder kam eine große Menschenmenge zusammen, als Jesus am See sprach. Darum stieg er in ein Boot und redete von dort zu den Menschen am Ufer. Was er ihnen von Gott zu sagen hatte, erklärte er ihnen durch Beispiele. Und eine dieser Beispielgeschichten, die Jesus dort am See Genezareth erzählt hat, ist unser heutiger Predigttext. Ich lese aus dem Evangelium nach Markus Kapitel 4 die Verse 26 bis 29. Da heißt es: Und er sagte: Mit der Königsherrschaft Gottes ist es, wie wenn ein Mensch die Saat auf das Land aussät und schläft und steht auf, Nacht und Tag. Und die Saat sprießt und wächst empor. Wie, das weiß er selbst nicht. Von selbst bringt die Erde Frucht hervor, zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das reife Korn in der Ähre. Aber wenn die Frucht reif ist, schickt er sogleich die Sichel, denn die Erntezeit ist da. Wie bitte, habe ich mich gefragt. Ein Text, der zum Widerspruch reizt. Und das nicht, weil meine frühere Vermieterin, wo ich ein möbliertes Zimmer gemietet hatte als Student, einmal zu mir sagte: Sie sind ein Widerspruchsgeist. Und sie meinte das so mehr nach dem Motto: Wenn sie sagt, heute scheint die Sonne, dann sage ich, aber der Wind ist frisch. Und wenn sie sagt, heute ist es trübe, dann sage ich, ja, aber zwischendurch kam die Sonne kurz raus. Es ist ja auch heute nicht so wichtig, ob meine Vermieterin meinen Charakter richtig beschrieben hat, aber dieser Text, der reizt mich zum Widerspruch. Wie bitte, Jesus? Meinst du das wirklich so mit der Königsherrschaft Gottes, mit dem Reich Gottes, wie viele deutsche Bibelübersetzungen es wiedergeben? Soll diese Geschichte etwa eine Entschuldigung sein für Christen, die sich nicht engagieren wollen, sich lieber um ihr eigenes Wohlergehen kümmern, interessante Gottesdienste und diakonische Angebote erwarten und sagen, macht mal? Ist diese Beispielgeschichte nicht demotivierend für alle, die sich einsetzen und sich Gemeinde etwas kosten lassen? Sollen wir einfach alles laufen lassen? Schauen wir genauer hin. Von wem wird hier im Text eigentlich gesprochen? Wer ist der Mensch, der Bauer, wie manche Übersetzungen sagen? Und da merken wir, dass Jesus hier mit Mensch gar nicht uns Menschen meint. Das ist bei Beispielgeschichten, bei Gleichnissen ja immer der entscheidende, der springende Punkt. Wer oder was wird mit wem oder womit verglichen? Beispielgeschichten veranschaulichen eine geistliche Wahrheit, und jetzt zitiere ich einen klugen Theologen, durch eine Erzählung aus dem Bereich des Natur- und Menschenlebens. Und das ist wichtig, dass wir uns das klar machen. Hier geht es um ein Beispiel, einen Vergleich, den Jesus erzählen will. Er erzählt uns hier keine Theologie des Reiches Gottes. Er hält den Leuten dort am See keine Vorlesung über Glaubenskunde. Und die Frage ist, welche geistliche Wahrheit will Jesus denen, die ihm zuhören, veranschaulichen? Mit der Königsherrschaft Gottes ist es wie: Wenn Gott regiert, wenn sein Wille geschieht, dann ist es, wie wenn ein Mensch die Saat auf das Land aussät. Und da merken wir, es geht gar nicht um fleißige oder faule Christen. Es geht gar nicht darum, ob wir in der Gemeindearbeit so uns so richtig verausgaben. Gott hat seine Herrschaft angetreten. Als Jesus damit beginnt, öffentlich zu predigen, da lautet ja seine Kernbotschaft: Die Königsherrschaft Gottes ist gekommen. Und manche Bibelübersetzungen ergänzen: ist zu euch gekommen. Gott hat seine Herrschaft angetreten und sie wird wirksam und sichtbar werden, unabhängig davon, ob wir das bemerken, unabhängig davon, ob wir Menschen das gut finden oder nicht, ob es in unsere Pläne passt oder nicht. Gott herrscht über diese Welt, über den Kosmos, und er kommt zu seinem Ziel. Ob wir das verhindern wollen oder uns danach sehnen und uns dafür einsetzen wollen. So wie das Aufwachsen der Saat und das Reifen bis zur Ernte nicht davon abhängen, wir hatten es eben schon gehört, wie oft der Bauer aufs Feld geht und nachschaut, ob die Pflanzen gewachsen sind. So wie der Bauer keinen Einfluss auf das Wetter, auf Sonne oder Regen hat, so können auch wir die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes, nicht herbeizwingen oder ihr Erscheinen beschleunigen. So wie es im Judentum bei manchen die Vorstellung gab, der Messias würde kommen, wenn nur einmal der Sabbat richtig gefeiert würde. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie bringt man die Leute dazu? So haben auch manche Christen davon geträumt, dass die Königsherrschaft Gottes dann verwirklicht sei, wenn die Leute daran gehindert werden zu sündigen oder die Christen dem Wort Gottes gehorsam wären. Dann wäre es endlich soweit. Durch diese Beispielgeschichte macht Jesus deutlich, die Königsherrschaft Gottes entzieht sich jeder menschlichen Mitwirkung und ist in keiner Weise Gegenstand menschlicher Aktivität. Ob Menschen sich für Frieden und Gerechtigkeit oder für Mission und Evangelisation einsetzen, nicht sie bauen das Reich Gottes. Dieses Missverständnis, wir könnten es bauen, hat auch in der Theologie zu erschütternden Ansichten geführt. Da meinte man allen Ernstes zu Zeiten der chinesischen Kulturrevolution, dass unter Maos Führung dort der neue Mensch und das neue Jerusalem geschaffen würden. Und wir heute, wenn wir das lesen, also zumindest mir geht's so, da schüttel ich mich. Aber wir Frommen sollten nicht kopfschüttelnd auf die liberalen Theologen herunterschauen, denn seit der Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert reden ja auch wir gerne davon, dass wir das Reich Gottes bauen. Ich erinnere mich gut an einen alten, damals schon pensionierten Pfarrer, den ich vor über 30 Jahren auf Seminaren traf und der gelegentlich anmerkte, nicht wir bauen das Reich Gottes, das macht er schon selber. Und ich erinnere mich deshalb daran, weil es mir seinerzeit aufgefallen ist. Ich kannte diese Rede und die Aufforderung an die Gemeinde, lasst uns das Reich Gottes bauen. Es ist kein Zufall, dass Jesus denen, die ihn baten, ihnen zu sagen, wie sie mit Gott reden können, auch mitgegeben hat, zu bitten, dein Reich komme. Was wir aus dieser Beispielgeschichte von Jesus lernen können, Gott selbst sorgt dafür, dass seine Herrschaft sich ausbreitet und sichtbar wird. Und ein weiteres können wir hier lernen. So wie die Saat sprießt und emporwächst und nach Halm und Ähre wachsen und dann die Frucht reift, so braucht es auch Zeit, bis erkennbar wird, dass Gott herrscht. Und wir brauchen Geduld. Gott richtet seine Herrschaft nicht über Nacht auf. Wenn fromme Leute versucht haben, die Herrschaft Gottes auf dieser Erde zu beschleunigen oder durchzusetzen, dann ging das immer daneben. Weder der nüchterne Jurist und Reformator Johannes Calvin in Genf, der erreichen wollte, dass die ganze Stadt gottgefällig lebt und deshalb Luxus und öffentliche Vergnügungen verbieten ließ, dafür aber den Gottesdienstbesuch zur Pflicht für alle machte, und das war notfalls polizeilich durchzusetzen, war erfolgreich. Noch die sogenannten Wiedertäufer in Münster, die überzeugt waren, dass das tausendjährige Reich mit ihnen angebrochen wäre und deshalb alle, die nicht dieser Überzeugung waren, aus der Stadt vertrieben. Und auch nicht Thomas Münzer, der es an der Zeit fand, das Reich Gottes auf Erden mit Gewalt zu errichten und so dem Elend der Bauern und der Ungleichheit unter den Menschen aktiv entgegentreten wollte. Sie alle haben das Reich Gottes auf Erden nicht verwirklicht. Wo Christen in bester Absicht ein Gemeinwesen schaffen wollten, in dem sich alle nach Gottes Geboten richten, hat's nie lange gedauert, bis einige Mitbürger darunter zu leiden hatten. Und auch wenn wir an die Geschichte der Freikirchen denken, die in Abgrenzung zu den Staats- und Volkskirchen Gemeinde der Heiligen sein wollten, dann war der Umgang mit denen, die diesem Anspruch zumindest nach Meinung der Gemeindeleitenden nicht gerecht wurden, in unseren Augen nicht von Gottes Barmherzigkeit und Vergebung geprägt. Es wird scheinbar immer problematisch, wenn wir von anderen erwarten, Gottes Weisungen, wie wir sie verstehen, zu befolgen. Wenn Christen die Herrschaft Gottes durchsetzen wollen, weil sie gesellschaftlich in der Mehrheit sind, dann ist Vorsicht geboten. Der Gottesstaat funktioniert nicht nur im Iran nicht, wo die Mehrheit der Bevölkerung längst gemerkt hat, dass die Mullahs nicht an Gott, sondern an ihren eigenen Taschen und Konten interessiert sind. Ein viertes: Menschen können die Herrschaft Gottes weder aufrichten noch hindern. Das, was Gott begonnen hat, seine Geschichte der Rettung, seine Geschichte des Heils für die Menschen, seine Absicht, die Schöpfung zu vollenden, können Menschen nicht aufhalten. Diktatoren können die Bibel verbieten, sie können Gesangbücher vernichten, sie können Gemeinden zerschlagen und Christen verhaften. Und es gab in der Geschichte nie so viele Christen, die verfolgt wurden. Aber es gab zum Beispiel noch nie so viele Christen in der islamischen Welt wie heutzutage. Nicht erst in unseren Tagen fragen sich Christen angesichts der Ereignisse um sie herum, was ist mit der Königsherrschaft Gottes? Irgendwie sieht's gerade nicht danach aus, als ob er regiert. Denn dann sollte doch manches in der Welt nicht geschehen oder anders laufen. Kriege nicht ausbrechen oder beendet werden. Von dem Schweizer Theologen Karl Barth ist überliefert, dass er am Vorabend seines Todes, er starb im Dezember 1968, sagte, ich zitiere, ja, die Welt ist dunkel. Nur ja die Ohren nicht hängen lassen, nie, denn es wird regiert, nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, aber von ganz oben, vom Himmel her. 1968, die Älteren werden sich erinnern, Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die damalige Tschechoslowakei, Zerschlagung des Prager Frühlings, 68 Studentenunruhen in Amerika, in Europa, in Deutschland. Karl Barth hatte die Machtergreifung der Nationalsozialisten miterlebt. Er musste 1935 seine Professur in Bonn aufgeben und war maßgeblich an der sogenannten Barmer Erklärung der Bekennenden Kirche beteiligt, mit der diese sich gegen die von den deutschen Christen betriebene Umdeutung von Kirche und Bibel stellte. Angesichts der herausfordernden Vergangenheit und der unruhigen Gegenwart damals, sagt er, es wird regiert, vom Himmel her. Ein letztes: Wenn die Zeit, in Gottes Augen reif ist, wird seine Herrschaft sichtbar und für alle erkennbar, wer zu ihm gehört. Hier in der Beispielgeschichte wird dies mit der Ernte verglichen. Wenn geerntet werden kann, dann ist das in biblischen Zeiten in Israel immer eine fröhliche Angelegenheit. Dann wird ein Fest gefeiert, manchmal tagelang. Und ich meine, die Freude über das, was gewachsen ist, kann man auch heute noch bei Hobbygärtnern gut beobachten, wenn sie mal was angepflanzt haben und es geht auf. In einer anderen Beispielgeschichte, die der Evangelist Matthäus aufgeschrieben hat, vergleicht Jesus das Ende der Weltzeit mit der Ernte. Und die Engel Gottes sind die Schnitter. Sie holen die Ernte ein. Und dort bei Matthäus sind damit die Menschen gemeint, die in Gottes Augen gerecht sind, weil sie auf Jesus vertrauen. Im Evangelium nach Johannes sind es die Menschen, die das ewige Leben haben. Wenn jemand sich entschließt, mit Jesus zu leben, ist Freude im Himmel. Das Bild von der Ernte wird in der Bibel aber auch gebraucht, wenn gesagt werden soll, dass Gott Gericht halten wird. Es ist sozusagen die Zeit reif, um Bosheit und Gottlosigkeit zu beenden. Auch in unseren Tagen gibt es Menschen, die die Apokalypse nahen sehen. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg haben viele Zeitgenossen gedacht, dass unsere Welt in einem atomaren Inferno enden wird. Heute denken manche an die Klimakatastrophe. Erntezeit beinhaltet also beides. Da werden fröhlich die Früchte geerntet und da wird weggeworfen, verbrannt, untergepflügt, was nicht getragen hat. Die biblischen Autoren denken an die kommende Herrschaft des lebendigen Gottes. Sie hat schon begonnen. Und wenn die Zeit reif ist, wird sichtbar, wer sich ihr hier schon unterstellt hat. Du entscheidest zu Lebzeiten, wer bei dir das Sagen hat und ob du in der zukünftigen Welt Gottes dabei sein willst. Im Himmel sind nur Freiwillige. In der Rechenschaft vom Glauben heißt es, dass daran, wie Christen miteinander umgehen, jetzt schon etwas von der Herrschaft Gottes sichtbar werden soll. Und das hat mich an die Jahreslosung erinnert, mit der wir uns im Januar schon einige Sonntage beschäftigt haben. Alles bei euch geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Mit der heutigen Beispielgeschichte im Hinterkopf ist das vielleicht weniger eine Aufforderung, sondern vielmehr eine Einladung. Nämlich eine Einladung, mich der Herrschaft Gottes anzuvertrauen. Und dann zum Beispiel zu erleben, Neiddebatten werden überflüssig. Denn wenn Gott das Sagen hat, komme ich nicht zu kurz. Weil ich mich von Gott geliebt weiß, kann ich es nicht nur ertragen, sondern mich darüber freuen, wenn Gott dem anderen auch Gutes tut. Weil ich ihn als meinen Herrn angenommen habe, darf er mich durch sein Wort leiten und korrigieren. Mir zum Beispiel in meine Pläne reinreden. Dann geht's im Umgang mit anderen nicht nach dem Motto, wie du mir, so ich dir, sondern what would Jesus do? Was würde Jesus machen? Und dann passieren schon mal unnormale Dinge, dass jemand überzahltes Wechselgeld zurückgibt, statt sich über das Versehen der Kassierer ins Fäustchen zu lachen. Dass jemand nicht mit einstimmt, wenn ein anderer gemobbt wird. Dass jemand fragt, darf ich für dich beten? Wahrscheinlich kennst du mehr und andere Situationen, in denen du gemerkt hast, hier läuft's anders als üblich. Wo Gott regiert, geht es liebevoll zu. Und in der zukünftigen Welt Gottes werden alle nicht gleich, sondern gerecht behandelt. Gott selbst sorgt dafür, dass der ausgestreute Same wächst und reift und Frucht trägt. Er baut sein Reich. Du entscheidest, ob er dich mit einbauen kann, ob sein Wort sich in deinem Leben auswirken darf.